freut mich, dass Sie heute Abend gekommen sind, um über das Thema nachzudenken, warum Gott, wenn es auch so geht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie bei der Einladung auch den entsprechenden Text dazu gelesen haben. Hier ist er ja so ganz kurz aufgeführt. Im Original steht dann dabei, was genau macht ein glückliches Leben aus? Die neueste Studie der Happiness Research Group verrät uns, finanzielle Sicherheit, einen festen Partner, eine liebevolle Familie, verlässliche Freunde, die eigene Hilfsbereitschaft, ein ausgefüllter Beruf, ein interessantes Hobby, politische Freiheit und wahlweise auch der Glaube an einen Gott. Es gibt also vieles, was uns ein erfülltes Leben bescheren kann. Gott braucht es da nicht unbedingt für. Grammatikalisch nicht ganz korrekt formuliert, aber ich glaube vom Inhalt her klar. Also die Frage, die sich heute Abend stellt, oder die mir dann gestellt ist, wie ist es mit Gott? Warum brauche ich Gott, wenn es mir auch so ganz gut geht? Das ist natürlich keine wirklich wissenschaftliche Frage, das wäre mehr eine lebenspraktische Frage. Denn hier ist ja nicht wissenschaftlich zu erforschen, gibt es dann Behauptungen, die man aufstellen kann, Thesen, die man formulieren kann, versuchen kann, sie zu begründen. Jemand, der diese Frage stellt, wofür brauche ich Gott, wenn ich an sich schon ganz glücklich und zufrieden lebe, das ist ja eigentlich jemand, der die Frage nach Gott entweder schon in der Hinsicht beantwortet hat, es gibt Gott, nur der ist für mich nicht von Relevanz, oder jemand, der die Frage nach der Existenz Gottes eigentlich klar aufgeschoben hat. Also sozusagen, ich sehe gar nicht ein, warum ich mich damit beschäftigen sollte, weil ich doch ohne Gott ganz gut so zurechtkomme. Hier gibt es einige grundsätzliche Fragen, die wir uns stellen müssten. Eine erste wäre, warum sollte Gott überhaupt dafür da sein, mein subjektives Lebensgefühl zu verbessern? Das ist ja eine im höchsten Grade anthropozentrische Sichtweise, auch eine extrem subjektivistische Sichtweise. Die Frage nach dem Wohl anderer Menschen wird dabei beispielsweise nicht gestellt, auch nicht die Frage nach der Realität. Also die Realität muss ja nicht unbedingt im Zusammenhang mit meinem Wohlbefinden stehen. Also die Frage, wofür brauche ich Gott, wenn es mir gut geht, die könnte ich ja genauso gut einem Analphabeten stellen. Der sagt vielleicht ja, warum muss ich lesen und schreiben, mir geht es auch so ganz gut. Und dann würden wir jetzt versuchen zu begründen, vielleicht wird aber die Lebensqualität, die subjektiv empfundene Lebensqualität des Menschen, der lesen und schreiben können, nicht generell größer. Also es gab ja, jetzt haben wir es vielleicht mitbekommen, vor ein paar Monaten, eine Studie darüber, über die Zufriedenheit von Kindern in Europa. Und eine der überraschenden Ergebnisse war, dass die Kinder gerade in Deutschland eher zu dem unteren Drittel gehören, also sich nicht so zufrieden und glücklich fühlen, obwohl sie materiell, bildungsmäßig weit besser dastehen als ihre Altersgenossen in manchen anderen Ländern, mit denen es verglichen worden ist. Also das heißt, das subjektive Glücksgefühl, das Glücksempfinden ist nicht unbedingt ein Maßstab dafür, ob etwas sinnvoll ist, was ich eben nicht habe, auf das ich nicht Rücksicht nehme in dem Moment, oder auch, ob es eine Sache gibt oder nicht. Also das eben das Beispiel, ich treffe meinetwegen ein Kind, ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen in Rumänien zu einigen Vorträgen, hatte auch einige Leute in den Dörfern dort besucht, und das sind einige Menschen, die sind Analphabeten. Das sind Kinder, die wachsen dort auf, wirken bei dem Sonnenschein natürlich relativ fröhlich, glücklich, spielen dort, haben aber alles das nicht, was uns hier glücklich zu machen scheint. Also viele der Dinge, die hier genannt sind, wie finanzielle Sicherheit oder so, das kommt da bei vielen Menschen so nicht vor. Also hier ist dann die Frage, wenn wir Gott davon abhängig machen, ob er möglicherweise mein Glücksgefühl steigert, dann ist das eben eine Frage, die sehr stark auf das eigene Empfinden, auf den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, also nicht als Einzelmenschen, als Subjekt in den Mittelpunkt zu stellen, davon geht es aus. Das ist also keine neutrale Frage, die wir irgendwie objektiv beantworten können. Natürlich gibt es jetzt auch verschiedene Statistiken zum Glücksempfinden. Eine habe ich ja hier genannt, es gibt verschiedene andere. Im letzten Jahr habe ich einige gelesen, eine amerikanische Studie, die ging dann darüber, wann ist der Mensch am zufriedensten und glücklichsten bezüglich seiner finanziellen Voraussetzungen. Und wenn ich mich noch recht entsinne, dann war das Ergebnis etwa bei 60.000 $ Jahreseinkommen. Dann ist der Mensch am glücklichsten. Es wurden hier Umfragen gemacht, weil anders kann man das ja schlecht messen, und zwar nach dem subjektiven Glücksempfinden der entsprechenden Probanden, an die man sich gewandt hat. Und hier sind die Leute, die ums tägliche Überleben kämpfen müssen, natürlich nicht so glücklich, allerdings diejenigen, die dann über ein größeres Budget verfügen, bei dem 100, 200.000 Euro oder Dollar im Jahr, waren auch wiederum nicht glücklich, weil sie zum Teil mehr Verlustängste gehabt haben, also ihren Job zu verlieren, ihr Eigentum zu verlieren, weil sie stärker sich abhängig fühlten von konjunkturellen Zyklen, Angst gehabt haben vor Einbruch, häufig in einer bewachten Area wohnten, wo sie sich eben eingesperrt fühlten oder ähnliche Dinge mehr. Also dieses Glücksempfinden mit materiellem Besitz nimmt nicht gleichmäßig zu, linear, sondern das Glücksempfinden bei einer bestimmten Menge von Besitz oder Eigentum nimmt dann scheinbar nach dieser Studie sogar ab. Also das will ich jetzt nur als Beispiel nennen, um deutlich zu machen, es gibt da keine ganz einfachen Regeln, um Glück zu messen und um auch Kriterien zu formulieren, nach denen wir am glücklichsten sind. Man könnte das Ganze rein biologisch betrachten und sagen, glücklich ist der Mensch, der bestimmte Glückshormone ausschüttet und dann eben die findet, wobei wir auch schnell merken, dass das den Punkt eigentlich noch nicht trifft, von dem, was wir erreichen wollen. Das Ganze wirkt dann ja sehr künstlich. Wir könnten dann auch sagen, man bräuchte das Glück nicht erreicht zu werden durch eine Partnerschaft oder durch eine erfüllende Berufstätigkeit, sondern wir bräuchten Menschen bloß flächendeckend diese entsprechenden Hormone zu verabreichen. Das wäre eine wahrscheinlich wesentlich günstigere, billigere Variante, um dieses Gefühl zu erreichen. Also uns wird wahrscheinlich deutlich, es geht hier nicht nur um das Gefühl. Wenn es wirklich nur darum geht, ich fühle mich in diesem Moment zufrieden und deshalb ist alles okay, dann kann uns das sehr selbst betrügen. Also zum einen, weil wir bei manchen Dingen gar nicht wissen, ob das noch eine Steigerung des Glücks bringen würde, hätte ich das, weil ich es ja nicht ausprobiert habe. Auf der anderen Seite, weil das Gefühl durch manche andere, wie gerade biologische Sachen abhängig ist, die wir ja nicht einfach so auf biologische Art und Weise, chemische Art und Weise steigern wollen. Dass das, was uns glücklich macht, auch deshalb gleich richtig oder gut ist, das steht dann auch wiederum auf einem ganz anderen Blatt. Beispielsweise der Vergleich mit Ideologen der Gegenwart oder der Vergangenheit, die in ihrer Gruppe sich sehr glücklich und erfüllt fühlte. Also das gab es ja in jeder ideologisch gefärbten Gruppe, sozialistisch ausgerichteter Art oder nationalsozialistisch oder islamistisch. Wenn man diese Menschen fragt, fühlen sie sich glücklich? Manchmal ist es ja sogar einer der Gründe, warum sie sich an diese Ideologien anschließen, weil sie sich da aufgenommen und akzeptiert fühlen, weil sie da ein Weltbild bekommen, in dem sie ihre Erfahrungen einordnen können. Trotzdem würden wir als Außenstehende, nicht zu dieser ideologischen Gruppe gehörende, sagen, dass sie hier glücklich sind aufgrund eines Trugbilds, dem sie nachjagen. Und deshalb wahrscheinlich würden einige von uns versuchen, ein Gespräch zu führen, um Menschen davon abzubringen, diesen Weg weiter zu wählen, obwohl sie subjektiv gesehen sich als glücklich empfinden. Also hier mein Einwand. Allein zu sagen, ich fühle mich glücklich im Moment, heißt noch nicht, dass andere Aspekte meines Menschen, also der Welt, in der ich lebe, irrelevant wären. Unbefriedigende Antworten sind natürlich auch diese Frage nach dem Glück, weil es immer eine Selbsteinschätzung ist und weil nur ausgewählte Aspekte berücksichtigt werden. Die von mir eingangs genannte Studie nennt dann ja finanzielle Sicherheit, ein fester Partner, liebevolle Familie und so weiter. Was beispielsweise in dieser Liste nicht vorkommt, ist zum Beispiel Gesundheit oder Urlaub oder so etwas. Das heißt natürlich nicht, dass diese Faktoren nicht zum Glück beitragen, sondern dass jede dieser Studien, die Glücksforschung betreiben, nur ein ausgewähltes Spektrum betrachten und dieses Spektrum beziehen auf das subjektive Glücksempfinden des einzelnen Menschen. Andere Aspekte können aber nicht verneint werden, weil sie der Studie gar nicht vorkommen. Oder weil die Menschen sich damit nicht ernsthaft auseinandergesetzt haben bis dahin. In der Studie wird auch nicht das Essen und Trinken erwähnt, weil es wahrscheinlich eine so grundlegende Angelegenheit ist, dass sich viele Menschen darüber gar nicht Gedanken machen, zumindest jetzt in Deutschland, inwiefern das für ihr Wohlempfinden oder für ihr Glück eine Rolle spielt. Andere sagen, ich bin glücklich, wenn ich verheiratet bin, wenn ich frei bin, wenn ich wieder gesund bin. Das sind alles sehr individuelle Erfahrungen. Diese Erfahrung, glücklich zu sein aufgrund der Gesundheit, hat man meistens, nachdem man krank gewesen ist. Jemand, der über Jahre oder Jahrzehnte weg gesund gewesen ist, empfindet dieses Glück, Gesundheit kaum. Also das heißt, wir merken, dass Glücksempfinden auch sehr stark mit der momentanen Lebenssituation zusammenhängt. Also auch da schwer objektivierbar ist. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich die Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo dann ja verschiedene Bedürfnisse genannt werden, die einem Menschen Zufriedenheit und Glück geben. Da ist dann ganz unten sind physiologische Bedürfnisse, das heißt, da ist eben Essen und Trinken, da ist ein Dach über dem Kopf mit der Hände. Dann gibt es das Sicherheitsbedürfnis, also das heißt, dass man eben nicht ständig auf der Flucht ist, dass man bedroht wird, sondern dass man sich da sicher fühlen kann. Dann sind soziale Bedürfnisse, die eine Rolle spielen, das heißt, man ist eingebunden in eine Gruppe, man hat eine Familie, man ist da, also diese Anerkennung. Dann gibt es die Individualbedürfnisse und dann die Bedürfnisse der Selbstverwirklichung. Hier geht man ja davon aus, dass erst wenn die einfachen Bedürfnisse gestillt sind, die anderen eben auch eine Rolle spielen und dass die bei uns in der Gesellschaft ja geklärt sind und dass hier dann die Frage wäre, ist da vielleicht eben noch etwas, was offen ist, wir geben uns mit etwas zufrieden, wo es aber eigentlich noch mehr gäbe. Also wenn alles super läuft im Leben eines Menschen, dann hängt das, wie ich jetzt gesagt habe, mit verschiedenen Faktoren zusammen, seiner Lebensphase, die er früher erlebt hat, auch in welcher Kultur er aufwächst, spielt das eine Rolle, was ihm vermittelt wird an Werten und an Vorstellungen in seiner Umgebung. Viele Sachen auch des Charakters spielen eine Rolle. Manche Leute sind sehr schnell zufrieden, andere sind chronisch unzufrieden. Also wenn ich lediglich die Zufriedenheit sehe und sage, weil ein Mensch zufrieden ist, braucht er entweder Gott oder er braucht Gott nicht, greift das zu kurz. Wenn ich wieder das Beispiel Rumänien sehe, und das ist nicht das einzige Land, in dem ich gewesen bin, wo es Leute materiell schlecht geht. Aber was auffällig ist, in vielen dieser Länder empfinden die Menschen sich als zufrieden und glücklich, obwohl sie viele der materiellen Güter nicht haben, die wir hier haben. Der christliche Glaube hat manchmal in der Vergangenheit dann den Weg eingeschlagen, das Glücksempfinden des Menschen erst einmal schlecht zu reden. Also den Menschen erst einmal zu sagen, dir muss es ja schlecht gehen, denn davon brauchst du dann ja entweder Gott und den Glauben. Ich halte das für eine schlechte Therapie. Und auch eine, die dem christlichen Glauben, jedenfalls dem jüdischen oder islamischen, eigentlich gar nicht entspricht. Denn da müssten wir ja die Grundvoraussetzung haben, dass der christliche Glaube in erster Linie das Glücksempfinden des Menschen steigern will. Das ist die Frage, ist das tatsächlich so? Und wenn ich in die Kirchengeschichte schaue oder eben auch in die Aussagen der Bibel hineinschaue, dann habe ich den Eindruck, das ist gar nicht so. Da geht es nicht in erster Linie um das Glücksempfinden, weshalb es schlecht ist, wenn ein christlicher Redner und Erdenker in das blaue Himmel verspricht. Sozusagen werde Christ oder glaube an Gott und dann geht es dir noch besser. Oder dann sind bestimmte Probleme deines Lebens geregelt. Und darum geht es in erster Linie nicht. Christen sind in der Gesellschaft nicht wesentlich glücklicher oder unglücklicher, als es Leute sind, die sich nicht als Christen verstehen. Das ist aber auch nicht der direkte Ansatz, der hier eine Rolle spielt. Ich würde jetzt auch sagen, sind die Leute generell glücklicher in der Demokratie oder in einer Diktatur? Und das kommt eben ganz drauf an. Wir wissen das beispielsweise in der Antike, es gab Zeiten, wo die Leute, die auch kein Wahlrecht hatten, sich trotzdem glücklich fühlten. Das war ja das Stichwort Brot und Spiele, vielleicht ist das Vergnügung da und es ist die Grundbedürfnisse gestellt und viele Leute waren zufrieden, was ja nicht heißt, dass deshalb die politische Freiheit schlecht sei, sondern dass sie einfach nicht unbedingt als Steigerung des Lebensglücks empfunden wird. Also, ich glaube, Christen sollten dir nicht das Blaue vom Himmel versprechen, zu sagen, werde Christen, alles geht glatt oder du hast keine Probleme und Schwierigkeiten mehr. Darum geht es im Kern eigentlich nicht. Wenn jetzt man die Frage stellt, nach dem Glück, also zu sagen, ich bin jetzt glücklich, weil ich alles das habe, was ich haben will. Ich glaube, was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich die eher objektivierbare Frage nach dem Lebenssinn. Also die Frage, was gibt meinem Leben eigentlich Sinn und Ziel? Und diese Vorstellungen werden meistens sehr stark geprägt durch die Kultur, in der wir uns befinden. Also das heißt, was die Kultur, in der wir leben, als sinnvoll definiert, als erstrebenswert definiert. Und wenn wir das weitgehend erreichen, fühlen wir uns in dem Moment glücklich, und wenn wir das nicht erreichen, dann fühlen wir uns da eben weniger glücklich. Und das können zum Teil sehr willkürliche Sachen sein. Also Dinge, die man nicht unbedingt so argumentativ belegen kann. So, wenn ich sagen kann, das ist jetzt objektiv nachvollziehbar. Beispielsweise, manche Menschen fühlen sich glücklich, wenn sie nach einem mühsamen Aufstieg auf der Spitze eines Berges stehen. Und das ist eigentlich eher etwas kulturell geprägtes. Bergsteigen als individuelles Vergnügen gibt es seit etwa 200 Jahren. Vorher hatte keiner, der es unbedingt musste, die Mühe auf sich genommen, auf einen Berg zu steigen und runterzuschauen. Und wofür auch? Man hatte genügend körperliche Arbeit, mit der man zu tun gehabt hat, jeden Tag. Und wenn man dann abends vom Feld laufen und zurückgekommen ist, von der schweren körperlichen Arbeit im Handwerk, dann käme keiner auf die Idee, um noch am Sonntagnachmittag einen Berg zu besteigen. Das heißt, das war die große Ausnahme. Heute empfinden wir das als Glück und es ist wirklich so, es muss uns keiner einreden, aber es liegt zum Teil daran, weil wir Teil dieser Kultur sind, in der wir leben. Also das heißt, manche Dinge, die uns glücklich machen, hängen damit zusammen, was sind für Werte, für Ziele in der Kultur, in der wir leben, werden uns da genannt. Oder wir können jetzt das Fußballspiel nennen. Für viele Menschen spielt Fußball ein ganz großer Stellenwert in ihrem Leben. Aber auch das ist kulturgeschichtlich erst relativ jung, denn der Boom des Fußballs ist etwa erst 100 Jahre alt. Und das heißt, hätten Sie vor 200 Jahren einen typischen Deutschen in Bielefeld gefragt, wie kommst du denn so ohne Fußball aus? Der hätte nur mit den Achseln gezogen, da komme ich ganz gut aus. Ich bin glücklich ohne Fußball, denn Fußball gab es so nicht. Das war mal andere Sportarten, andere Dinge, für die man sich engagiert hat. Und das will an diesen Beispielen deutlich machen, dass das subjektive Glücksempfinden stark abhängig ist. Ich habe jetzt hier gesagt, von unserer Lebenssituation, von dem Charakter, von der individuellen Erfahrung der Vergangenheit, aber eben auch von dem kulturellen Umfeld, in dem ich aufwachse und von dem ich geprägt bin. Wenn wir die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen, dann wird die heute meistens ebenfalls sehr subjektiv beantwortet. Also indem das bestimmt jeder selbst für sich, was der Sinn des Lebens ist. Ist natürlich in gewisser Weise unbefriedigend. Es würde voraussetzen, dass es etwas Objektives wie den Sinn des Lebens eigentlich gar nicht gibt. Also das heißt, ich kann willkürlich etwas setzen. Und das erinnert mich an ein Gespräch, ich hatte da jemanden getroffen in Basel auf der Straße, wir sind ins Gespräch gekommen und dann hat diese Person mir gesagt, dass er am nächsten Wochenende nach Spanien fahren wollte und der Lebenssinn dieser Person war das Sammelvolk, der Schweiz nennt man das Kaffeerahmen-Ding. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, nicht so Kaffeerahmen, so keine Kaffeesahne, da gibt es so ein Aluminiumdeckel darauf und die kann man sammeln, da gibt es Börsen dafür, man kann da Zeitschriften lesen, welche Serien man da hat oder nicht hat und diese Person hatte Tausende davon, das ist selten, da hat mir begeistert auch erzählt, was die nun alles bedeuten und von welchen Herstellern die kommen und befand sich dabei glücklich. Und jetzt könnte ich auch sagen, okay, die Person ist glücklich, das macht sie halt so. Wahrscheinlich beschreibt aber manchen von Ihnen da mal so der Zweifel, ist das wirklich gültig, ist das wirklich sinnvoll, so etwas als Lebensziel oder als Lebensinhalt auszuwählen. Wenn wir heute eine Umfrage machen, was so als höchstes Lebensziel gilt, ich habe ja vorhin mit der eingangs genannten Studie einige Punkte genannt, ähnliche Punkte finden wir zum Beispiel auch in der Schell-Studie zur deutschen Jugend, wo dann regelmäßig gefragt wird, was denn als besonders hoher Wert bei Jugendlichen bis 25 gilt. Und da werden einige Dinge über sowas häufig genannt. Ich halte sie aber als Antwort für den Sinn des Lebens, also des individuellen Lebens an vielen Stellen eigentlich für unzureichend. Also eine Sache, die häufig genannt wird, allerdings eher bei noch etwas jüngeren, ist Spaß zu haben. Also das heißt, ich will irgendwie Vergnügen haben. Das könnte man natürlich darum nachproben, entweder wissenschaftlich oder einfach neugierig, was heißt denn jetzt Spaß haben? Also Spaß haben, also zum Beispiel Lachen. Oder ein positives Gefühl zu haben. Ich könnte das jetzt auch noch biochemisch versuchen zu analysieren und festzustellen, was denn da passiert. Wir werden allerdings dann auch auf das Problem stoßen, dass man aus unterschiedlichen Gründen Spaß haben kann, die wir als ethisch, manchmal positiv oder manchmal als verwerflich ansehen. Sie wissen wahrscheinlich, es gibt da manche Fernsehsendungen, wo es dann in erster Linie darum geht, Spaß zu haben, aber auch auf Kosten anderer. So, ich hatte mal Live-Sendungen gesehen, fand es ja eher blöd, aber dann ging es eben darum, zum Beispiel ein kleines Kind fährt auf dem Dreirad und dann die Kellertreppe herunter, überschlägt sich, und das sollte dann lustig sein. Oder jemand anders zeigte mir mal, ich glaube, es war sogar ein Student, der zeigte mir dann, irgendwie war das dann so eine Szene dargestellt, ist ein Mann hinter seiner Zeitung und die Frau hat dann ein kleines Küken mitgebracht. Und sie sagt, na schau doch mal, wie nett das Küken ist, und irgendwann legt die Zeitung weg und zack, steckt zu und das Küken ist platsch und die Zuschauer lachen. Ich merke, sie lachen hier nicht. Liegt das vielleicht daran, dass ihnen das keinen Spaß macht? Und das heißt, dann haben wir ein moralisches Urteil, wo wir sagen, dieser Spaß ist also nicht legitim. Oder ist er doch legitim. Also das heißt, gibt es irgendwelche Werte, die noch über dem Spaß haben stehen. Wir sagen können, wenn einem das Spaß macht, ist das aber trotzdem nicht gesellschaftlich akzeptiert oder wir würden ein Gespräch mit der Person führen, um sie davon wegzubringen. Darüber hinaus ist der Spaß insofern, glaube ich, auch problematisch, weil er in jedem Fall endlich ist. Denn die Frage nach Sinn ist ja auch immer die Frage nach Dauerhaftigkeit, nach etwas, was zumindest große Teile des Lebens einnimmt. Spaß ist aber auch häufig flüchtig. Das heißt, er ist in einem Moment da und kann schon einige Minuten später nicht mehr da sein, weshalb er bei vielen Leuten auch zu einer Art Sucht führen kann, zu einer Sucht nach immer neuen Erfahrungen, Erlebnissen, die Spaß vermitteln. Also von daher ist hier nicht ein Punkt, der das schwierig macht. Spaß ist darüber hinaus in einer gewissen Weise willkürlich und manchmal auch manipuliert. Besonders deutlich fällt man das auf, wenn man einen Vergnügungsmarkt sucht. Merkt, das ist ja alles jetzt hat mit dem realen Leben relativ wenig zu tun, sondern es ist eine künstliche Situation, die geschaffen wird, die in vielen vielleicht auch einfach Spaß macht, weil man weiß, das soll Spaß machen. Vielleicht erinnern sich ja auch einige noch daran, wie es vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder 20 Jahren Spaß gemacht hat zu rauchen. Heute wird derjenige, der raucht, eher etwas seltsam angeschaut. Draußen an der Tür zur Uni steht ja auch groß Rauchverbot. Aber wären Sie hier an derselben Universität vor 20 Jahren, ja, dann wäre es ganz anders. Und dann würde vielleicht eher der komisch angeschaut werden, der eine Zigarette ablehnt. Und in bestimmten Kreisen ist es dann besonders machtlos Spaß, Alkohol zu konsumieren in größerem Maße. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Und dann gibt es negative Folgen davon. Und zwar persönlich, individuelle, wie auch gesellschaftliche. Wo die Frage ist, ist das, was Spaß macht, eben grundsätzlich immer auch das, was irgendeiner Weise positiv ist, was dem Leben Sinn gibt. Oder ist es eben nur etwas, was für den Moment ablenkt, für den Moment ein Gefühl auslöst, was mich dann eben ablenkt, mich weiter mit anderen Fragen zu beschäftigen. Das, was nach der Frage nach dem Sinn des Lebens auch häufiger genannt wird, ist Freundschaft, Beziehung oder Familie, manchmal mit Kindern, manchmal ohne. Und viele von uns wären geneigt zu sagen, naja, das ist doch tatsächlich etwas, was Leben Sinn und Ziel gibt, und man sagen kann, das gibt dem Leben Bedeutung. Ich möchte hier allerdings kritisch anmerken, dass hier die Frage nach dem Sinn des individuellen Lebens letztendlich nur verschoben wird. Und zwar verschoben wird auf den Partner oder auf die Kinder. Denn wenn die Kinder an sich keinen Sinn autonom für sich hätten, dann wäre es auch sinnlos, sich für etwas Sinnloses einzusetzen. Also das heißt, wenn das Leben der Kinder Sinn hätte, wäre es sinnvoll, für die das Leben zu investieren. Wenn das Leben der Kinder sinnlos wäre, dann wäre es auch sinnlos, da Zeit zu investieren. Also denken Sie manchmal an eine Sisyphusarbeit, wo Sie dann ständig einen Stein den Berg raufrollen und dann wieder runterrollen lassen. Das macht ja keinen Sinn, obwohl es eine Arbeit ist. Sondern das heißt, es müsste irgendwo ein Sinn sein, da baut man doch was auf den Berg. Genauso, sich für Kinder zu investieren, hat nur dann einen Sinn, wenn das für die Kinder einen Sinn hat. Aber wenn die Kinder wiederum sagen, sie leben wieder für ihre Kinder, auch die leben wieder für ihre Kinder, das heißt, da verschiebt man die Antwort auf den Sinn immer nur auf eine nächste Generation, gibt aber dabei letztendlich keine Antwort. Das mag in dem Moment befriedigend sein, weil ich mich erleichtert fühle, ich gebe diese Verantwortung einer nächsten Generation ab, ist aber letztendlich keine wirkliche Antwort für meine eigene Lebenssituation. Ähnlich ist es, wenn jemand sagt, ich sehe den Lebenssinn darin, etwas Gutes für andere Menschen zu tun. Das ist ja vielfach ein Vorbild, was sich manche Menschen nehmen, meinetwegen ein Martin Luther King oder eine Mutter Teresa. Und was Sie machen, das ist ja tatsächlich vorbildlich und herausfordernd, aber auch nur dann, wenn das Leben der Menschen, für die Sie sich einsetzen, einen Sinn in sich hat. Häufig ist es ja sogar so, dass diese Menschen, die Menschen, für die sie sich investiert haben, erstmal rein äußerlich materiell gar nicht groß helfen konnten. Meine Mutter Therese und vieles, was sie gemacht hat, war einfach Sterbebegleitung. Leute, denen es so schlecht ging, dass sie auf der Straße waren, sich keiner um sie gekümmert hat, sie aufzunehmen und sie zu begleiten beim Sterben. Und die Leute sind nicht gesund geworden, die waren am Ende des Lebens. Und meine Mutter Therese sah ihren Sinn darin, weil sie dem menschlichen Leben an sich einen hohen Wert zugesprochen hat, weil sie Gott dahinter sah, der die Menschen geschaffen hat und zu dem die Menschen auch gehen, wenn sie hier auf der Erde sterben. Das war bei ihr zumindest, was dahinter war. Wenn das nicht der Fall ist, das heißt, wenn das Leben des einzelnen Menschen willkürlich ist, zufällig ist, keine größere Bedeutung hat, dann wäre auch die Frage, warum soll man sich dafür einsetzen? Dafür braucht es irgendeine Art von Ethik, die irgendwo verankert sein muss, zu sagen, das ist sinnvoll, weil der Mensch in seinem Leben einen Sinn hat, weil er einen Selbstwert hat in sich. Und der ist meistens in der Vergangenheit religiös verankert worden. Genauso wie im Thema. Grundgesetzlichen Würde des Menschen, die ja gerade in den letzten Jahren eifrig diskutiert wird, eher etwas Nebulöses ist. Sie wird deshalb auch meistens gerade in Sonntagsreden zitiert und herangezogen. Die Würde des Menschen ist unverletzlich, aber die Frage dahinter steht, was ist denn eigentlich diese Würde? Was macht die aus? Wie kann man die überhaupt begründen? Das heißt, was macht diese Würde aus? Wieso ist sie unverletzlich? Frühere Generationen haben es ganz anders gesehen. Hätten Sie einen Menschen in der Antike gefragt, der hätte mit der Würde des Menschen wenig anzufangen gewusst. In der griechischen Demokratie, da hatten mitnichten alle Menschen das gleiche Recht, sondern der Großteil der Bevölkerung war versklavt. Da waren Frauen, die gar keine politischen Rechte hatten, sondern nur die besitzenden Männer und das Bürgerrecht hatten, die hatten Mitsprache und Recht und manche fanden das als gerecht. Diese Idee, dass in jedem Menschen das gleiche Recht ist, in jedem Menschen eine Würde ist, die unverletzbar ist, das ist eine relativ neue Idee, die sich in dem christlichen Mittelalter und dann in der Beginn der Neuzeit unter dem Einfluss der Aufklärung ausgedrückt hat, aber die nicht neutral begründbar ist, losgelöst begründbar ist, denn rein statistisch, sowohl medizinisch, psychologisch und so weiter, könnten wir eher feststellen, dass alle Menschen unterschiedlich sind. Der eine ist klug, der andere ist weniger klug, der andere ist hübsch, der andere ist weniger hübsch, je nach der Mode, die gerade die Zeit drin hat, der eine wird reich geboren, der andere wird arm geboren, der eine ist Mann, ist Frau, der andere ist jung, der andere ist alt. Und die Menschen sind unterschiedlich, sie sind gerade nicht gleich. Und hier konstruiert man etwas Gleiches, spricht dem Menschen eine Würde zu, häufig aus religiösem Hintergrund. Das ist die Motivation für Hilfeleistung. Das heißt, wir beispielsweise wissen, dass eben dieses typische Krankenpflegewesen eigentlich im christlichen Mittelalter aus den Klöstern heraus erwachsen ist, aus christlichen Beweggründen. Hier steht das religiöse Moment dahinter. Ein religiöses Moment im Hinduismus geht eher davon aus, ein Mensch, der leidet, muss leiden, weil er ein schlechtes Karma hat. Und dieses schlechte Karma verdankt er sich selbst, wenn ich verhindere, dass er in diesem Leben leidet, an Krankheit, Karma oder sonst etwas. Dann muss er noch einmal reinkarniert werden, muss noch länger leiden, weil er ja das Böse ablösen muss. Also, was will ich damit sagen? Dass diese Investition für das Gute für andere Menschen nur dann sinnvoll ist, wenn ich ein religiöses Konzept habe oder ein wahlweise anderes, was den anderen Menschen, denen ich helfe, einen bestimmten unveräußerlichen Wert zuspricht. Nun, mancher sagt vielleicht auch, ich investiere mein Leben oder gebe mir Lebenssinn, um eine Karriere zu machen. Oder wahlweise im Sport eine besonders gute Leistung zu bringen. Und hier wäre ebenfalls die Frage, ob das als Lebenssinn wirklich taugt. Denn auch das verschiebt die Antwort nach dem Sinn des Lebens auf die Gesellschaft oder eben auf den einzelnen anderen Menschen, denen ich helfe. Ich möchte jetzt nicht noch viele weitere Punkte durchgehen, die den Sinn des Lebens versuchen zu beantworten, sondern versuchen, einige Kriterien zu nennen, die der Sinn des Lebens dann eigentlich erfüllen muss. Und ich glaube, es ist eine Frage nach dem Absoluten. Es ist eine Frage von dem, was dauerhaft ist, was neutral begründbar ist. Der Sinn eines Gegenstandes oder einer Person erschließt sich meistens durch die Bedeutsamkeit, die eine Person hat. Und Bedeutsamkeit hat sie immer für etwas anderes, also nicht an sich. Es wäre nicht unbedingt sinnvoll zu argumentieren, ich will draußen beim Wandern einen Stein und sagen, der Stein hat Bedeutung an sich. Das ist erstmal unbefriedigend intellektuell, sondern ich kann sagen, der hat eine Bedeutung, weil ich den beispielsweise benutzen kann, um damit zu werfen oder ein Haus zu bauen, eine Mauer zu erstellen oder ähnliches mehr zu machen. Das wäre eine Bedeutung. Das heißt, Bedeutung hat häufig auch mit Zweck zu tun. Der Zweck oder die Bedeutung oder der Sinn eines Computers ist, dass ich damit irgendetwas an Bilder bearbeiten kann, dass ich einen Text damit schreiben kann. Wir würden wahrscheinlich nicht sagen, dass ein Computer einen Sinn an sich hätte, wäre, gäbe es keine Menschen. Stellen wir uns vor, ein Computer steht irgendwo auf dem Mars, keiner ist gerade im Dienst, keiner ist gerade irgendwas mit ihm macht. Wahrscheinlich würde es ein Schwerpunkt sein, der hat keine besondere Bedeutung. Also die Bedeutung, der Sinn eines Computers ist diese Benutzung. Und diese Benutzung, diesen Sinn bekommt er durch den Sinn des Menschen. Das heißt, wir können eine endlose Kette aufbauen. Also der Sinn des Computers ist, dass der Mensch ihn benutzt. Und jetzt die Frage, ja, was ist denn der Sinn des Menschen? Und so müssen wir immer weiter fragen, während einer Argumentationskette muss irgendwo am Ende, und so hat Thomas von Aquin das ja auch dann formuliert, am Ende muss es irgendwo einen Anfang geben. Etwas, was all dem, was wir machen, denken, Bedeutung gibt. Das ist die Frage letztendlich nach dem, was da ganz am Ende steht. Und hier spielt dann der Umgang eine Rolle. Denn das wurde in christlichen Überlegungen und auch in anderen religiösen Überlegungen gesagt. Am Ende ist es Gott, der den Menschen Bedeutung gibt und dadurch auch Wert gibt. Weil der Mensch ist in Augen Gottes von Bedeutung, als Partner, als Gesprächspartner, als Gemeinschaftspartner in alle Ewigkeit hinein. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Und das ist das, wo abendländische Kultur darauf aufbaut und sagt, auch das Leben eines behinderten Menschen hat einen Wert. Selbst wenn er für die Gesellschaft nichts leisten kann, es hat einen Wert, weil Gott ihm diesen Wert gegeben hat. Lassen wir das fallen, dann kommen wir in die Untiefen ethischer Diskussion, wie ein Peter Singer, die er aufführt, der dann beispielsweise äußert, warum soll man nicht ein behindertes Kind töten, ein behindertes Kind ist für die Gesellschaft weniger wert als ein gesunder Hund. Das ist natürlich provokativ geäußert, aber wenn Sie jetzt einmal alle christlichen, religiösen Werte wegfallen lassen, ist die Frage ja, woran soll man das denn sonst messen? Woran ist dann der Wert oder die Bedeutung eines Menschen bestimmt? Dann sind einige Ökologen, die werfen dann auch vor, sie betreiben einen Speziismus, wenn sie sagen, der Mensch ist an sich, weil er Mensch ist. Nein, der Mensch hat sich doch entwickelt aus allen möglichen anderen, also aus einer Nebenentwicklung eben der Tiere und da ist nichts Besonderes dran. Der Mensch ist an sich nichts Besonderes. Das Besondere ist dem Menschen zugesprochen, spricht er sich selbst zu, durch den Gedanken an Gott, der dahinter steht und den Menschen diesen besonderen Kulturauftrag gegeben hat, der beispielsweise in der Genesis in Kapitel 1 und 2 dann formuliert wird oder in anderen Religionen in ähnlicher Art und Weise. Also ich glaube, die Frage nach Glück ist im Tieferen eigentlich die Frage nach dem Sinn des Lebens und das lässt sich nicht damit erfüllt beantworten, dass ich sage, ich habe am Morgen mein Cappuccino, ich habe meine Familie, ich habe mein Auto, ich habe meinen Urlaub. Das ist der Sinn meines Lebens. Ja, das sind alles Randbedingungen, die wichtig sind, wie bei der maslowischen Bedürfnispyramide, diesen Grundvoraussetzungen. Sie ersetzen aber nicht die Frage nach dem Sinn des Lebens, sondern sie sind die Voraussetzung, dass wir uns damit überhaupt intensiver auseinandersetzen können. Viele geben deshalb die Frage nach dem Absoluten auf, weil das heute in der Gesellschaft nicht mehr so weit verbreitet ist. Das heißt, die Frage nach Absoluten wird gerade in frühen Liederung der Postmoderne aufgegeben. In der Postmoderne gibt es keine Wahrheit an sich mehr, sondern es gibt nur noch eine Wahrheit für mich. Und wenn es nur noch eine Wahrheit für mich gibt, dann kann auch jeder sein Leben Sinn mit oder ohne Gott selbstständig definieren. Die Frage, die wir uns aber trotzdem stellen müssen, ist die nach der Realität. Das heißt, wenn ich Gott in meinem Lebenskonzept nicht eingebaut habe, weil ich sage, ich bin auch so zufrieden, sage ich einerseits die Herausforderung, wie sieht es nach dem Sinn des Lebens aus? Was ist dann der Sinn des Lebens? Brauchen wir da nicht vielleicht Gott? Die andere Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wenn Gott Realität ist, dann spielt es keine Rolle, ob ich mich mit oder ohne ihn glücklich fühle, sondern es ist eher eine Frage, ob ich in meinem Lebenskonzept diese Realität berücksichtige oder nicht. Und das hat natürlich Auswirkungen auf mein Leben. Ich könnte das jetzt vergleichen mit einer tödlichen Krankheit. Ich kann sagen, ich fühle mich glücklich, bin zufrieden und der Arzt, den ich besuche, stellt bei mir eine Geschwulst fest und sagt, Sie haben Krebs. Und dann kann ich jetzt natürlich antworten, ja, ich bin aber glücklich, ich fühle mich zufrieden, ich brauche keine Chemotherapie. Und in dem Moment stimmt das auch. Die Frage ist eben nur, ist das doch auf Dauer so? Das heißt, da, wo ich mich drum lebe, wo ich mich zufrieden fühle, ist das dann auch für den Gesamtüberblick über mein Leben. Wenn ich sogar am Ende des Lebens Resümee ziehe, ist dann dieses Glücksempfinden doch genauso da? Oder habe ich vielleicht wichtige Aspekte der Realität vergessen, an die Seite gedrängt, weil sie mich im Moment nicht so stark berühren, weil ich sie im Moment nicht spüre, weil ich mich nicht damit direkt auseinandersetzen muss? Also die Frage nach Gott ist nicht nur eine, die fühle ich mich dadurch glücklicher, subjektiv gesehen, sondern gibt es Gott als Realität? Und dann sollte ich eben in meinen Lebensüberlegungen, in meinen Lebensplan auch mit einbauen. Im Verhältnis zu den Menschen anderer Kulturkreise der Vergangenheit und der Gegenwart muss man sagen, leben wir in einer streng materialistisch diesseitigen Lebensverständnis. Es ist dominiert ja von Kurzzeitigkeit und Konsumorientierung oder auch einer gewissen Jenseitsvergessenheit. Also das ist dann entspannend, wenn Sie sich einmal darauf einlassen, auf das Leben der Menschen im Mittelalter oder auch des Menschen in den islamischen Staaten heute. Da spielt der Glaube eine viel stärkere Rolle und spielt auch die Vorstellung von Jenseits oder von geistiger Realität eine Rolle, als das in der westlich-europäischen Kultur momentan der Fall ist. Jetzt ist ja die Frage, sind wir nun da die Klügeren oder ist es einfach so, dass wir einen Teil der Realität ausgeblendet haben, der uns möglicherweise ein Stück Erfüllung, Sinn oder auch Glück nimmt, wo wir dann einen Ersatz dafür brauchen. Diese Frage muss hier beantwortet werden. Der Mensch des Mittelalters lebte viel stärker mit dem Gedanken des Jenseits. Er hat sein ganzes Leben diesseits ausgerichtet auf das, was im Jenseits kommt. Und er wäre natürlich der Jüngste aller Menschen, würde es dem Jenseits nicht geben. Wenn es das Jenseits allerdings gibt, also zwar in irgendeiner Form, das heißt in Form von Gott oder von ewigem Leben nach dem Tod oder so etwas, dann wäre der Mensch, der rein konsumorientiert und jetzt orientiert ist, wäre derjenige, der Hunger. Das ist ja beispielsweise eine Auseinandersetzung, die Blaise Pascal in seiner Wette aufgreift, wo er dann sagt, auch wenn wir keine befriedigende Antwort haben auf die Existenz Gottes, dann könnten wir ja in einer Form der Wahrscheinlichkeitsrechnung uns damit auseinandersetzen, was wäre denn die Folge? Also einmal, ich führe mein Leben ohne Gott, ich mache das, was mir in dem Moment Freude macht oder was mir einsichtig erscheint, nach irgendwelchen Begründungen, und dann sterbe ich, und wenn es kein Gott gibt, naja, dann ist halt alles vorbei. Ich weiß aber am Ende auch nicht, dass ich Recht gehabt habe, sondern ich lebe bis zum Ende meines Lebens in der vielleicht gewissen Ungewissheit. Derjenige, so argumentiert Blaise Pascal, der jetzt mit dem Gedanken an Gott oder nach christlichen Maßstäben lebt, der führt hier auf der Erde wahrscheinlich ein ähnliches Leben, möglicherweise verzichtet auf bestimmte Dinge, hält das aber für besonders sinnvoll, weil er ja damit rechnet, dass es etwas nach dem Tod gibt oder dass es Gott gibt, der jenseitig Werte festschreibt, nach denen ich mich zu richten habe. Und er stirbt relativ glücklich und zufrieden, weil er ja der Gewissheit ist, er ist im Einklang mit dem Willen Gottes. Aber er merkt nie, dass er sich geirrt hat, weil, so argumentiert Blaise Pascal, sobald er stirbt, ist für ihn auch alles vorbei. Die andere Variante ist, es gibt Gott. Und derjenige, der hier auf der Erde sein Leben führt ohne Gott, lebt mehr oder weniger glücklich, je nach den Voraussetzungen der Gesundheit, des Einkommens und so weiter. Aber er wird dann einmal vor Gott stehen und merken, dass hier an wesentlichen Aspekten, die eigentlich im Leben eine Rolle spielen sollten, vorbeigelebt hat. Derjenige, der Christ ist, natürlich würde dann in dem Fall hier ein sinnvolles Leben, wie auch im Jenseits ein sinnvolles Leben. Blaise Pascal schließt daraus dann die Schlussfolgerung, es sei allemal besser, zumindest erst einmal davon auszugehen, es könnte ein Gott geben, dann dieses Leben zu führen und dann in einen Prozess der Selbstbestätigung dahin zu kommen, ja, das macht Sinn, man kann so leben, man kann sogar zufrieden und glücklich so leben. Es spricht einiges für die Existenz Gottes und für die Werte, die er dabei setzt. Und dann, wenn es Gott nachher gibt, natürlich, dann hat es man umso besser dabei aufgestellt. Mögliche Auswirkungen des Lebens mit Gott gibt es allerdings schon. Also wenn ich jetzt stark betont habe, naja, die Christen leben gleich, oder die Gottgläubigen leben gleich, diejenigen, die Gott leugnen, stimmt das ja nicht ganz. Ich glaube, es gibt ein existenzielles Plus für die Menschen, die von der Existenz Gottes ausgehen und ihn in ihr Leben berücksichtigen. Zum Beispiel eine Form von Ausgeglichenheit. Auch da gibt es einige Statistiken, die deutlich machen, dass die Menschen, die regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, eine längere Lebenserwartung haben. Das kann man natürlich das interpretieren, wie man will. Es könnte dabei sein, dass andere etwas gefährdete, gesundheitsgefährdende Hobbys eben nicht haben, wenn sie im Gottesdienst sind. Und im Gottesdienst meistens ist nicht so stark bei der Gefahr für Sportunfälle oder Alkoholkonsum oder sonst etwas. Aber es könnte auch sein, so deutlich ist zumindest in den Ersteller dieser Studie, dass das damit zusammenhängt, dass eine größere Ausgeglichenheit diese Menschen haben. Sozusagen die Nachrichten des Tages betreffen mich nicht so stark, erschüttern mich in meiner Existenz nicht so stark, weil ich so ein Kontinuum habe. Ich habe etwas, in dem ich das einordnen, interpretieren kann. Es geht nicht jeden Tag um alles oder nichts. Das kann eine Hilfe sein. Darüber hinaus meine ich, der Vergangenheit feststellen zu können, dass der Glaube immer auch ein ideologiekritisches Moment hat, was sehr wertvoll ist. Denn habe ich nichts, was mich eine gegenwärtige Entwicklung kritisch beobachten lässt, dann ist die Gefahr viel größer, dass ich auch von schädlichen Ideologien oder Überzeugungen nicht gerissen werde. Weil es ja nichts gibt, womit ich das vergleichen kann, womit ich das in Frage stellen kann. Tatsächlich ist es so, dass in der Zeit des Nationalsozialismus, wenn ich den mal wieder nehme, dass insbesondere Menschen, die eine ganz feste Überzeugung gehabt haben, dass die eher der Verführung des Nationalsozialismus widerstehen konnten, als Menschen, die eben keine feste Überzeugung haben, die in den Tag hineingelebt haben. Das waren allerdings verschiedene Gruppen. Es waren überzeugte Sozialisten, beispielsweise, aber es waren genauso überzeugte Christen, die eben ein Weltbild gehabt haben, was ihnen geholfen hat, die Ideologie des Nationalsozialismus kritisch zu beleuchten, zu hinterfragen. Habe ich das nicht, dann bin ich zu jeder Zeit viel anfälliger von den Modeströmungen gesellschaftlicher, politischer oder auch wissenschaftlicher Art mitgerissen zu werden. Das heißt, ich glaube, dass der Glaube, der christliche wie auch anderer Glaube, kann den Menschen einen ideologiekritischen Aspekt vermitteln, einen ideologiekritischen Maßstab geben, der nicht von jeder Zeitströmung ungefiltert mitgerissen zu werden. Darüber hinaus kann es ihm, glaube ich, auch ein tiefer gehendes Verständnis der Welt vermitteln. Die Welt ist eben nicht nur Essen und Trinken und Geld verdienen und es wieder rausgeben, sondern gerade diese Suche nach höheren Werten ist für ganz viele Menschen eine religiöse. Und jetzt kommt es natürlich auch an, was stelle ich an die Stelle von Gott? Gott kann manchmal auch irgendein Prinzip sein, es kann eine ökologische Lebensweise, kann es die glückliche ökologische Gesellschaft sein oder eine sozialistische, eben die klassenlose Gesellschaft, aber auch das ist ja eigentlich eine Art Ersatzreligion. Das heißt, ich habe irgendwie so eine höhere Vorstellung, die über mich hinausgeht, die dann der Welt, in der ich lebe, einen gewissen Sinn gibt, ich kann sie interpretieren und das kann dann wiederum für mein Leben ein Plus sein. Darüber hinaus habe ich einen verlässlichen Rahmen für die Weltwahrnehmung, in der ich bin. Ich habe einen verlässlichen Rahmen für Werte und für Ethik. Nicht umsonst sind ja gerade Ethik und Werte heute ganz neu in der Diskussion. Beispielsweise in der Wirtschaft. Weil man merkt, dass da, wo man einen Pluralismus fühlt, dass das positiv ist für das einzelne Individuum, dass aber dann plötzlich der Rahmen fehlt, irgendwas einfordern zu können. Dann ist höchstens noch der Rahmen, wie dann schadet es jemand anders. Und wenn man dann den Eindruck hat, es schadet keinem anderen, dann fällt es schwer, einen Rahmen zu vertreten, wenn man nicht eine unhinterfragbare Autorität hat, die dahinter steht. Und deshalb in Diskussionen Wert und Ethik geht es immer stärker darum, wie kann man so grundsätzliche Überzeugungen verhaltensweisen und einfordern von anderen Menschen, wenn ich diesen Rückhalt dort nicht habe. Man hatte lange Zeit darauf gehofft, dass einfach der klassenfreie Diskurs dazu beiträgt. Allerdings der hat sich auch da als sehr zwiespältig herausgestellt, weil es häufig darum geht, dass einfach der mehr Macht hat, sich dann durchsetzt. Oder dass selbst wenn ich alle anhöre, die Logik, die Immanuel Kant gehofft hat, nicht unbedingt immer die eindeutige Antwort gibt. Weil logisch lassen sich auch sehr unterschiedliche Sachen begründen. Selbst Dinge, die wir ethisch als verwerflich bezeichnen würden. Denken wir daran, bei der Euthanasie-Debatte im Nationalsozialismus hat man logisch argumentiert. Welcher Schaden entsteht für die Volksgesundheit, welcher Schaden entsteht für die Staatsfinanzen? Und da hat man relativ starke Argumente, um dann, so wie man damals sagte, lebensunwertes Leben zu beenden. Das ist ja rational nachvollziehbar. Und das, was man in erster Linie dagegen gestellt hat, war, dass das Lebenswert, der Mensch, sein Lebenswert hat einen Wert an sich. Und der darf, egal ob es die Kosten, egal ob es den Aufwand ist, nicht in Frage gestellt werden. Also, das wollte ich religiöse Motive eigentlich dahinter stehen, das zu machen. Wenn ich Gott nur für wahrscheinlich halte, dann sollte es sich lohnen, sich mehr mit ihm auseinanderzusetzen, auch wenn ich mir das nicht ganz sicher bin. Wenn ich davon ausgehe, eigentlich will ich ein glückliches Leben, ist das in Ordnung. Das ist aber nicht etwas, was davon abhalten sollte, sich mit Gott oder dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Denn hier gibt es, wie ich gerade versucht habe, deutlich zu machen, einiges an existenziellen Plus, was durch den Glauben an Gott dazu kommt. Darüber hinaus, wenn ich jetzt speziell noch auf den christlichen Glauben eingehe, will der christliche Glaube eine Antwort geben auf die Schuldproblematik. Auch mit dem Hinweis, dass jeder Mensch in seinem Leben schuldig wird, also es geht nicht um die Glücksproblematik, wie kann ich Glück maximieren. Da wäre es sogar, wenn wir die Bibel hineinschauen, dass die meisten der Personen, die sowas als fromm galten, nicht ein besonders glückliches Leben hatten, sondern häufig auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt haben. Sondern die eigentliche Antwort, die die Bibel geben will, wenn ich jetzt mal einschränke auf die Bibel, aber es geht am Koran ähnlich, eine Antwort geben, wie wird der Mensch mit seiner Schuld fertig? Und zwar mit der Schuld den anderen Menschen gegenüber, wie auch mit der Schuld Gott gegenüber. Könnte man natürlich sagen, ich habe ja gar keine Schuld Gott gegenüber, denn ich habe ja nur einem anderen Menschen irgendwo Schaden angetan, indem ich ihm die Wahrheit vorenthalten habe oder sein Eigentumsrecht vorenthalten habe oder ähnliches mehr getan habe. Aber allgemein in unserem deutschen Rechtsverständnis sind gerade Kapitalverbrechen auch Verbrechen gegen den Staat. Wenn Sie einen Menschen ermorden, genügt es nicht, dass Sie sich zu der Bitte stellen und um Entschuldigung bitten, sondern dann normalerweise werden Sie trotzdem vor ein staatliches Gericht gestellt, weil Sie hier die Ordnung des Staates verletzt haben. Genauso geht es bei Eigentumsdelikten. Es ist nicht damit getan, hinzugehen, sich zu entschuldigen, das ist eine Ebene. Aber Schuld entsteht nach unserer gegenwärtigen Rechtsprechung einerseits gegenüber dem Gesetzgeber, das heißt hier ist der Staat, und dem geschädigten Partner, auf den man sich Bezug nimmt. Diese Vorstellung ist eigentlich genommen aus den christlichen Überlegungen, wo hier genauso argumentiert wird, Schuld entsteht einerseits dem Menschen gegenüber, dem ich Unrecht tue, andererseits auch Gott gegenüber. Und jetzt wäre die Antwort, die dort gegeben wird, Schuld lastet auf dem Menschen, jemand, der sensibel dafür ist, dass er ein gewissen schlägt, fühlt sich unwohl. Hier kann ich zu der Person hingehen, der ich die geschädigt habe, um Entschuldigung bitten. Die Person nimmt das an und ich bin erleichtert, ich habe diese Schuld groß geworden. Der andere Aspekt ist aber, ich bin auch Gott als Gesetzgeber schuldig geworden und müsste ihn genauso um Vergebung bitten. Und das ist das, was Religion, das Glauben an Gott, anbietet. Also, selbst wenn ich glücklich bin, ich habe gesagt, drei Aspekte, die eine Rolle spielen, trotzdem sich mit Gott auseinanderzusetzen. Das eine ist, es geht bei Gott nicht nur um die Frage der Glücksmaximierung, sondern es geht darum, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Gibt es diese Realität oder eben gibt es sie nicht? Wenn sie da ist, dann spielt es keine Rolle, ob ich jetzt mehr oder weniger empfinde. Es ist eine Frage der Realitätsverneinung oder der Realitätsanerkennung, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Zweitens, die Frage des Sinns des Lebens stellt sich. Und die Frage des Sinns des Lebens ist eine, die immer auch Gott zumindest mit in Erwägung zieht. Und der Sinn des Lebens kann mitnichten darin bestehen, in einem bestimmten Moment ein Glücksgefühl zu haben oder den Sinn des Lebens immer weiter zu verschieben auf eine nächste Generation, eine andere Bevölkerungsgruppe, um dann die Frage eigentlich nicht zu beantworten, sondern sie will für den Menschen beantwortet sein, es sei denn, er kann befriedigt damit leben, zu sagen, es ist halt alles sinnlos. Es gibt da keinen Sinn, aber für die meisten Menschen ist es auf Dauer nicht erstrebenswert und schränkt auch ihr Glücksempfinden auf Dauer ein. Und drittens, was ich gesagt habe, ist, dieser Glaube an Gott, das Ausgehen von der Existenz Gottes, hat ein existenzielles Plus. Nur nicht im Bereich der Glücksmaximierung, sondern im Bereich der Schuldvergebung, im Bereich der Ideologiekritik, im Bereich des, ich habe einen Rahmen, in dem ich die Welt interpretieren und verstehen kann. Ich habe einen Deutungsrahmen, der mir dabei weiterhilft. Also hier, das wären einige Punkte, die dafür sprechen, warum Gott, wenn es auch so geht, ja, es geht so, aber wichtige Aspekte des Menschseins und der Realität, in der ich lebe, werden dadurch ausgeblendet. Dass zumindest diese Frage nachgegangen werden sollte, auch wenn ich mich subjektiv glücklich und zufrieden empfinde. Ja, das waren jetzt ein paar Gedanken zu diesem Thema für heute Abend. Jetzt möchte ich Ihnen gerne die Möglichkeit geben, da noch zu etwas beizutragen, entweder eigene Erfahrungen oder Rückfragen oder kritische Stellungnahmen. Mir ist natürlich bewusst, dass dieses Thema noch nicht erschöpfend behandelt ist, ist ja ganz klar. Diese Vorträge sollen ja auch mehr anreizen zum eigenen Auseinandersetzung, zum tieferen Nachdenken und hoffentlich einige neue Aspekte in der Auseinandersetzung mit dem Thema um Gott, Glauben, Glück, Sinn des Lebens heute Abend, Realität denken. Bitte schön. Da würde ich jetzt einerseits sagen, das ist natürlich nicht ganz die Thematik von dem Abend heute. Wenn ich es versuchen würde, kurz zu beantworten, ist es wahrscheinlich nicht ganz befriedigend, aber ich kann es trotzdem versuchen. Also generell bei der Frage, welche Religion ist die Wahre, dann tendieren viele Menschen dahin zu sagen, naja, der eine hebt einen Wahrheitsanspruch, der andere hebt einen Wahrheitsanspruch, also es gibt keine Antwort, dann lassen wir jeden auf seiner Position stehen. Das halte ich für unbefriedigend, man würde das in keiner wissenschaftlichen Diskussion so machen, sondern man würde dann versuchen, Kriterien zu entwickeln, nach denen der Wahrheitsanspruch, der ja bei verschiedenen Religionen da ist, bewertet werden kann. Und dann kann man zumindest dahin kommen zu sagen, der Wahrheitsanspruch der einen oder anderen Religion ist wahrscheinlicher, ist größer als der in einer anderen Religion. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das im Bereich der Religion machen? Dafür sind nicht die Kriterien der Germanistik oder der Linguistik oder der Physik hilfreich, sondern das eigene entwickeln. Ich würde beispielsweise die These aufstellen, dass eine religiöse Überlieferung, die einen großen Grad von historischer Zuverlässigkeit hat, glaubwürdiger ist als eine, die weniger hat. Oder dass eine Religion, die in sich eine gewisse Stimmigkeit hat, das heißt, die in sich weniger Widersprüche hat, glaubwürdiger ist als eine, die viele Widersprüche hat. Oder ich würde sagen, eine Religion, die stärker der Lebenswelt entspricht, die ich oder andere empfinden, hat einen höheren Glaubwürdigkeitsgrad als eine, die grundsätzlich unseren Lebensempfindungen, die wir jetzt im Durchschnitt haben, entspricht. Also das heißt, einige Kriterien aufzählen, die den Grad einer Wahrscheinlichkeit, einer religiösen Überlieferung erhöhen oder erniedrigen. Jetzt kann ich auch jeden dieser Kriterien, die ich genannt habe, und auch andere, könnte ich jetzt einzeln begründen, was aber hier im Rest der Zeit für eine Rückfrage schwer möglich ist. Und jetzt wäre meine Behauptung, dass nach dieser Auseinandersetzung einige Gründe für die Wahrscheinlichkeit des christlichen Glaubens sprechen, sofern wir uns jetzt rein abstrakt logisch damit beschäftigen. Wir sind ja alle Menschen, die nicht nur abstrakt logisch reagieren, sondern auch welche, die individuell persönlich reagieren. Die meisten Entscheidungen, die wir treffen, ist nicht nach einer ausführlichen wissenschaftlichen Analyse. Sie können das ja selbst probieren, wonach Sie Ihre Freunde oder Ihren Partner auswählen. Meistens ist das nicht so, dass Sie eine lange Checkliste machen und dann das Gewicht messen und eine chemische Analyse vornehmen, sondern dass das mehr individuell geschieht, manchmal gar nicht nach festen Kriterien geschieht, die man nachvollziehen kann. Und so will ich sagen, auch bei der Frage nach Gott, ist einerseits die logische Analyse spielt eine Rolle, aber wir müssen auch deutlich sagen, da spielen dann auch andere Aspekte des Menschseins eine Rolle, beispielsweise die Erfahrung. Ich lasse mich darauf ein und ich sehe dann, bewährt sich das an meiner Freundschaft und genauso auch bei dem Gedanken an Gott. Ich lebe einfach einmal damit. Das ist einer der Hinweise, die auch Blaise Pascal den Menschen gibt, die sich mit Gott auseinandersetzen. Lass dich einfach einmal darauf ein und sehe, was sich dabei ergibt. Gibt es hier sozusagen einen selbstbestätigenden Zyklus, wo man merkt, das bestätigt sich im Leben damit oder es bestätigt sich eben nicht, neben dem logischen Auseinandersetzen. Wir werden für Gott oder für die Frage, welches der richtige Gott, keine Antwort finden, die unhinterfragbar ist. Aber wir werden, meine ich, deutliche Wahrscheinlichkeitsaussagen machen können, die dann sagen, also das spricht eher für die Zuverlässigkeit dieser religiösen Überlieferung, dieser Aussagen über Gott, über Menschsein, über Sinn des Lebens oder so etwas. Aber das war jetzt eine kurze Antwort, aber die wird vielleicht zeigen, in welche Richtung es dort denken und argumentieren würde und ist dann auch nur. Und das Ergebnis für mich, wenn ich es vorwegnehme, spricht aus meiner Sicht dafür, dass da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine erhöhte Glaubwürdigkeitsplus gibt, was den christlichen Glauben angeht. Und das ist jetzt nicht nur meine Überzeugung, das können Sie beispielsweise auch nachlesen bei dem bekannten deutschen Philosophen Kant oder bei Hegel, die in eine ganz ähnliche Argumentation hineingehen, die sich ja auch mit anderen Religionen auseinandergesetzt haben und dann zu ihrem Schlussfolgerung kommen, da gibt es eine, also Hegel sagt, eine Entwicklung und die findet ihr Ende im christlichen Glauben. Kant argumentiert anders, in eine logische Art und Weise, wie er das sieht, kommt aber zu einem ähnlichen Ergebnis. Also das heißt, Religionen miteinander zu vergleichen und diese Wahrheitsansprüche zu überprüfen, Das ist, glaube ich, der Weg, den man hier gehen muss, wenn man da eine Antwort haben will. Das andere zu sagen, die erheben alle den Wahrheitsanspruch, deshalb ich kümmere mich nicht mehr darum, das ist dann, glaube ich, eher eine Ausweichung dieser Frage. Das würde man in keinem anderen Bereich tun, der einem, glaube ich, wichtig ist. Sondern ein Bereich, der wichtig ist, da wird man selbst bei der Wohnungseinrichtung dann überlegen, ja, welche Kriterien nehme ich denn jetzt an? Das sagt mir jede Firma, sie hat die besten Möbel, ja, welche nehme ich denn jetzt? Irgendwie wird man eine Antwort finden. Die wenigen befriedigen das vielleicht, die Augen zuzumachen und dann auf dem Prospekt zu sein, das kaufe ich mir. Das kann man bei Religion ja auch so machen, das würde ich dann befriedigen. Deshalb würde ich hier vorschlagen, eben konkrete Kriterien zu formulieren, die ich jetzt gerade getan habe, die zu durchdenken und sich dann darauf einzulassen, um in so einem Bestätigungszyklus zu merken, bewertet das, klappt das. Aber erstmal die Überlegung, würde ich sagen, soll ich da zuerst stehen. Ja. Ja, noch eine Frage, eine Anmerkung, eine eigene Erfahrung, bitteschön. Ja, also jetzt waren das schon mehrere Aussagen, die man jetzt kritisch beleuchten könnte, dass ich dann auseinandersetzen kann. Und zwar einerseits die Voraussetzung, Gott dient den Menschen. Das ist eine Aussage, die finden Sie im Judentum, im Islam, im Christentum, auch in anderen Religionen. Das, was auch die Voraussetzung ist, dass wir uns mit Gott auseinandersetzen. Wäre der Mensch Gott gleichgültig, dann würde Gott sich auch nicht mitteilen. Wir hätten keinerlei Möglichkeit, irgendetwas von Gott zu erfahren. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt, dass Gott sich den Menschen irgendwann mitteilt. Denke, dass er sichtbar wird, dass er handelt, redet, sonst irgendetwas. Und davon berichtet der Partei der Religion. Und jetzt haben Sie zu Recht eben das, worauf biblische Überlieferung zurückgeht. Das ist ja im Alten Testament, könnte man sagen, 3500 Jahre vor Christus. Das wäre dann so die Zeit von Abraham. Danach dann, Abraham wäre noch ein bisschen früher, aber das wäre ungefähr die Zeit von Mose, je nachdem, wann wir die datieren. Und da wird dann die Überlieferung des Alten Testaments. Jetzt gibt es mehrere Fragen, die wir da stellen könnten. Eine wäre, die Sie jetzt gestellt haben, warum nicht zwischendurch eine Auffrischung? Man könnte natürlich auch die Frage stellen, warum denn vorher nicht? So ein Gott davon ausgeht, es gab ja auch vorher Menschen, wieso denn vorher keine? Die Frage haben Sie nicht gestellt, das ist dann noch nicht beantwortet, seitdem Sie stellen, sind dann hinterher, aber das wäre ja noch eine, die möglich wäre. Die Frage, warum Gott das später nicht aufgefrischt hat, dann würde ich sagen, naja, eine Auffrischung würde immer voraussetzen, dass eine Notwendigkeit damit besteht. Also sagen wir mal, es könnte jetzt darauf hinweisen, das Grundgesetz ist ja noch nicht so alt, aber in der Innenseite der Bundesrepublik. Jetzt würde aber kaum ein Politiker auf die Idee kommen, wir müssen das Grundgesetz neu erfinden. Sondern sagen wir, ja, das steht doch schon da, das kann doch jeder nachlesen, im Internet oder sonst wo. Das heißt, wenn eine Überlieferung da ist, besteht nicht unbedingt die Notwendigkeit einer Überlieferung, es sei denn, sie ist in Vergessenheit geraten oder sie ist verändert worden oder so etwas. Dann bräuchte es eine Klarstellung, eine Korrektur. In einer gewissen Weise sehen ja auch manche Christen dann das Neue Testament als eben eine Weiterführung oder eine Korrektur jüdischer Überlieferung. Das ist auch eine Frage der Interpretation. Jesus selbst sagt am Anfang der Bergpredigt, dass er keine der Aussagen des Alten Testaments verändern will, der über Bord werfen will, sondern er will sie erfüllen, sagt er dort in Matthäus 5. Also da ist eine, ist nicht dieses, es wird nicht korrigiert oder verändert, sondern es wird bestätigt. Und es wird in einigen Stellen weitergeführt. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, welche Theorie man vertritt. Beispielsweise katholische Theorie wäre ja, diese Offenbarung ist weitergeführt worden, weil nach katholischer Lehre ist das Lehramt der katholischen Kirche. Also das heißt, die Gemeinschaft der Bischöfe wird vom Heiligen Geist geleitet, damit sie eine richtige Interpretation neuer Fragen vorlegen können, die zur Zeit der Bibel noch nicht existiert haben. Zum Beispiel, wie geht man mit der modernen Arbeitshilfe und so. Und dann werden eben da Denkschriften oder Interpretationen, Konzilien einberufen und verabschieden das. Also nach katholischer Auffassung gibt es eine weitergehende Offenbarung durch das Lehramt der katholischen Kirche. Aus evangelischer Sicht ist das nicht so. Ich bin jetzt evangelisch, ich vertrete hier auch eher die evangelische Seite. Ich gehe davon aus, dass das, was für das Wissen von Gott für den Menschen notwendig ist, das ist mit der Mitteilung durch Jesus Christus, durch die Jünger abgeschlossen worden. Das, was es nachher noch brauchen kann, ist eine Vertiefung, eine Anwendung, aber keine zusätzliche Ergänzung davon. Aber das ist jetzt eine Frage, versuchen wir die katholische und die evangelische Auffassung. Letztendlich ändert das an der Vorstellung von Gott relativ wenig. Vorstellung von Gott ist jetzt im katholischen, dem evangelischen Bereich gleich, es ruht sich ja auf die Bibel, und im islamischen Bereich würde ich sagen ähnlich, weil auch der Islam ja zum großen Teil sich auf die Bibel stützt. Mohammed selbst sagt das im Koran, er empfiehlt sogar die heiligen Schriften der Juden und der Christen zu lesen. Er selbst hat damals ja auch viele Juden und Christen zu tun gehabt, hat sich also mit ihnen auseinandergesetzt. Und er selbst hat ja auch, dass gar nicht seine ersten Ideen bekommen waren, überhaupt davon auszugehen, der Polytheismus seiner Heimat, in der er groß geworden sei, nicht richtig, sondern es bräuchte eine Korrektur. Und er geht dann davon aus, dass er zusätzliche Offenbarungen bekommen hat, die aber, so sagt er, eigentlich im Einklang stehen sollen mit dem, was schon vorher von Gott geoffenbart worden ist. Hier, nach islamischer Auffassung, geht es mehr darum, einen neuen Kulturraum diese Offenbarung zu geben, die vorher das noch nicht gehört haben. Deshalb argumentiert ja Mohammed auch, dass Gott erstmal sich den Juden mitgeteilt hat und dann in Jesus Christus dem römischen Reich. Und jetzt geht Mohammed davon aus und eben durch ihr in die arabische Völker das weiter vermittelt hat. Aber eigentlich behauptet er, ich muss überprüfen, stimmt das oder stimmt es nicht, aber er behauptet ja, dass er genau das weitergibt, was von Gott vorher offenbart hat. Aber nicht so sehr jetzt so als Auffrischung, zum Teil auch, sondern mehr für eine neue Bevölkerungsgruppe. Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, die Sie nicht gestellt haben, aber ich dann trotzdem noch kurz beantworte. Wie gehen wir denn dann davon aus, wie ist denn mit Menschen derjenigen, die keine dieser Überlieferungen haben? Und da gibt die Bibel eine relativ deutliche Antwort im Römerbrief. Da wird gesagt, alle Menschen wissen, dass es einen Gott gibt, weil dieser Gott sich ihnen mitteilt. Wodurch wissen sie es? Sie wissen es durch ihr Gewissen, diese innere Gewissheit, die der Mensch hat von dem Existenzgottes und von der Natur. Jetzt geht es nicht darum, das im Detail zu deuten, sondern hier ist die Frage, irgendwie hat der Mensch dieses Wissen und rein kulturgeschichtlich könnte das letztlich feststellen, dass alle Kulturen der Welt, die wir bisher kennen, haben dieses Wissen von einem Gott gehabt, den sie dann unterschiedlich interpretiert haben. Also das heißt, dieses Wissen ist scheinbar auch da. In der Theologie nennt man es die natürliche Theologie. Also das heißt, das, was der Mensch ohne die Offenbarung in der Bibel oder ähnliches wissen kann, und das kann auch genügen, um einen ersten Weg zu Gott zu finden. Beispielsweise der Jakobusbrief wird dann Abraham als Vorbild des Glaubens genannt. Und Abraham hatte, wie wir alle wissen, keine Bibel. Weder das Alte noch das Neue Testament. Das Vorbild des Glaubens genannt, weil das Wenige, was er von Gott erkannt hat, daran festgehalten hat und das in seinem Leben umgesetzt hat.